Das große Bienensterben.
HR3-Thema der Woche.
In Bärbel Schäfer live.
Für unsere Umwelt sind die kleinen wirbellosen Brummer überlebenswichtig, doch Experten machen sich Sorgen um die Widerstandskraft der Biene. Unsere eintönigen Gärten, die Ausweitung der Siedlung, Gewerbegebiete, der Straßenbau, Pflanzenschutzmittel und Beizmittel, all das soll ein Grund sein, dass die Biene krank macht. Und Imker eben immer mehr sagen, es gibt ein ganz großes Bienensterben. Auch betroffen davon ist Christoph Koch. Er ist Imkermeister aus Oppenau im Schwarzwald und im Vorstand der Deutschen Berufsimker. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, ich bin ja völlig von den Socken. Die Biene ist nach dem Rind und dem Schwein unser wichtigstes Nutztier und nicht einfach nur für den Honig auf unserem Sonntagsbrötchen zuständig. Klären Sie uns Laien doch mal auf, was diese kleinen Tierchen eigentlich so alles leisten.
Ja, also durch das, dass die Bienen ja auf Nahrungssuche zu den Blüten gehen und den Nektar suchen, tun die praktisch kostenlos oder nebenbei die Pflanzen bestäuben, indem sie den Pollen in ihrem Haarkleid verfangen und der dann bei der nächsten Blütebesuche dann die Befruchtung macht. Das ist eigentlich so der Hauptvorteil von Bienen.
Also ohne Bienen kein Bestäuben von Getreide und von Obst?
Ah, bei Getreide ist es weniger. Es gibt also Pflanzen, die Insektenbestäubung brauchen. Und es gibt sogenannte Windbestäuber. Getreide, Mais und ein paar andere Sachen, die gehören zu den Windbestäubern. Da spielt die Biene eine untergeordnete Rolle. Aber zum Beispiel ganz deutlich ist es bei Kirsche oder bei alle Kernobstsachen. Es gibt also eine ganze Latte von Früchten, die ohne Bienen oder ohne Insekten, muss man sagen, nicht da wären.
Jetzt gehören Sie ja zu den wenigen Berufsimkern in Deutschland. Wie viele angestellte Bienen haben Sie denn momentan in Ihrem Betrieb?
Das weiß ich jetzt wirklich auf die Zahl genau nicht, aber unser Betrieb umfasst so zwischen 150 und 300 Bienenvölker, das schwankt. Und so ein Bienenvolk hat dann im Sommer bis zu 60.000 Bienen, wovon natürlich auch nicht alle fliegen. Ne? Man hat da also diese Bienen, die im Bienenstock drinnen Arbeit machen und ein Großteil ist dann draußen am Honig sammeln.
So, jetzt sprechen wir über das große Bienensterben. Können Sie denn sagen, wie viele von Ihren vielen Völkern jetzt in den letzten Jahren einfach so gestorben sind? Denn Sie sagen ja, wenn von 90 Kühen auf einer Wiese einfach ein Drittel tot umfällt, schlägt jeder die Hände über den Kopf zusammen und will wissen, was eigentlich los ist. Aber wenn aber 30% der Bienen tot im Maisfeld liegen, fällt das irgendwie keinem auf. Von welchen Zahlen sprechen wir denn hier und was passiert genau mit den Bienen?
Also wenn man mal den Gesamtbestand von den Bienenvölkern in Deutschland anschaut, dann haben wir so um 1990 rum etwa 1 Million Bienenvölker und heute sagt man so zwischen 600.000 und 700.000 Bienenvölker. Mhm. Das heißt also, rund 30% fehlen jetzt, also langfristig schon.
Liegt das daran, dass die gestorben sind oder weil sich eben keiner mehr um diese Völker kümmern möchte?
Beides. Also die Imker sind älter, die finden kaum noch Nachwuchs. Mhm. Das ist ein Thema. Und das andere ist einfach, viele Imker sind frustriert. Die geben dann auf, die kommen immer klar mit diesen ständigen Verlusten. Die kriegen die auch nicht mehr ausgeglichen. Das stößt halt irgendwo an Grenze, das Ganze.
Weiß man denn, woran die Bienen sterben? Gibt es dafür eine Ursachenforschung? Wissen Sie das als Imker?
Wenn Bienen sterben, dann hat es eigentlich immer drei Gründe. Einmal Hunger. Also Nahrungsmangel, die Biene findet draußen immer weniger in unserer ausgeräumten intensive Landwirtschaft. Dann Krankheiten, da haben wir große Probleme. Und das nächste ist natürlich auch Pflanzenschutz, Pestizide. Mhm. Und alles also, drei zusammen, das gibt dann halt so ein riesengroßes Problem.
Also die Pestizide, die in der Landwirtschaft dann genutzt werden, die greifen dann die Biene an? Oder was passiert dann genau durch die Pestizide zum Beispiel mit den Bienen?
Verschiedene Stufen. Also das ganz krass ist, wenn die Biene direkt mit diesen Pflanzenschutzmitteln, es gibt hochgiftige Pflanzenschutzmittel, wenn da die Biene damit in Kontakt kommt, dann stirbt sie sofort. Dann gibt es Pflanzenschutzmittel, die sind ja als bienenungefährlich eingestuft. Das heißt, bienenungefährlich, die sind dann zugelassen, zum Beispiel in offene Blüte zu spritzen. Mhm. Dort ist es so, dass von 100 Bienen nach 48 Stunden noch 51 leben, dann ist es bienenungefährlich. Ne? Wenn es 49 sind, dann stuft man
es. Du meine Güte, ja, das sind ja 50
fast. Also dann nimmt man bewusst eine gewisse Schädigung in Kauf.
Mhm. Das heißt, wenn die Biene doch an der Blüte, wenn ich das als Laie jetzt richtig verstehe, diese Pestizide aufnimmt und trägt das in den Bienenstock, dann ist dieses Pestizid ja auch im Bienenstock.
Ja und nein. Das eine Pestizid kann kontaktgiftig sein, das heißt, die Biene stirbt sofort. Und dann gibt es welche, die muss die Biene erst fressen. Und jetzt haben wir zwei Problemfelder. Einmal, die Biene sammelt Nektar, den tut sie in ihren Honigmark und transportiert ihn in ihren Bienenstock. Wenn der Nektar kontaminiert ist, dann stirbt sie. Wenn der Pollen kontaminiert ist, den sammelt die Biene an ihre Füße außen, frisst die nicht, wenn sie am Sammeln ist, und bringt ihn heim. Und die junge Biene im Bienenstock, die frisst dann den Pollen und dann stirbt die. Also das sind das,
also die nachwachsende Generation, ja. Das ist ja auch wiederum wichtig für ein Bienenvolk. Angenommen, man bekommt das Sterben jetzt nicht in den Griff. Was bedeutet das denn auf kurz oder lang für unsere Umwelt?
Nun, ein Großteil der Bestäubung muss dann anders gelöst werden. Ja, das heißt, da muss man von Hand rausgehen und bestäuben. Oder man findet andere Lösungen mit anderen Tieren. Ne? Also zum Beispiel Hummeln sind ja auch Bestäuber. Aber das wird ein Problem. Also so einfach kann man das nicht lösen. Weil die Biene macht es ja sehr intelligent, sehr effizient und sehr schnell. Ein schöner warmer Tag reicht, um bei entsprechendem Bienenbesatz eine ganze Kirschbaumanlage zu befruchten.
Also weiß man, heute sind die richtig aktiv.
Ja.
Christoph Koch, Sie sind Berufsimker, ein wirklich seltener und ganz wunderbarer Beruf, leider seltener, muss man sagen, mittlerweile Beruf in unserem Land. Passen Sie gut auf sich auf. Vielen Dank für das Gespräch.
Wir bleiben dran. Vielen Dank.
Schönen Tag noch. Tschüss. Eines unserer wichtigsten Nutztiere ist vom Aussterben bedroht. Und dabei geht es nicht um das Pferd, das Rind oder das Schwein. Es geht um die Biene. Und gerade habe ich mit dem Berufsimker ja Christoph Koch gesprochen. Und er sagt, unter anderem seien die Pestizide schuld am Bienensterben. Aber vielleicht gibt es noch ganz andere Gründe. Und einer, der mir das hoffentlich beantworten kann, ist Professor Dr. Bernd Grünewald, Leiter des Instituts für Bienenkunde in Oberursel. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Herr Professor Grünewald, ja, wenn wir es also unterlassen würden, Pestizide zu sprühen, wäre dann das Bienensterben vorbei?
Nein, leider ist es nicht ganz so leicht. Und es ist auch die Frage, ob man wirklich von einem Bienensterben reden kann, weil das suggeriert, als wäre die Art, die Honigbienenart, wirklich bedroht. Aber tatsächlich ist natürlich die Honigbiene ein Nutztier, praktisch sogar ein Haustier wie Schaf, Rind und Schwein, was immer wieder nachgezogen wird. Dennoch, die Insektizide ist nur ein ganz winziger Bruchteil dessen, was Bienenvölker schädigen könnte.
Aber dezimiert sich denn die Zahl der Bienenvölker? Gibt es dafür eine Ursache?
Also momentan sehen wir es so, dass pro Jahr, also über den Winter, zwischen 10% und 30% der Bienenvölker eingehen. Das ist eine relativ hohe Zahl. Natürlicherweise würde man von ungefähr 5% der Völker eingehen, die einfach nicht den Winter überleben, schlicht und einfach, weil die Völker zu schwach sind. Mhm. Das ist ganz normal, das passiert bei allen Tieren.
Und wenn man sich jetzt Forschungsergebnisse anschaut, und das machen Sie ja sicherlich als Leiter des Instituts für Bienenkunde, was wird denn dann als Ursache genannt?
Also die Hauptursache für die Völkerverluste ist die Varroa-Milbe, Varroa destructor. Das ist ein Parasit und der saugt den Bienen quasi das Blut aus und überträgt Krankheiten. Und wenn man nicht behandelt oder ungenügend behandelt, dann kann man relativ sicher sein in unseren Breiten, dass man seine Bienenvölker aber kurz oder lang verliert.
Aber Professor Grünewald, ich würde ganz gerne doch nochmal auf die Pestizide zu sprechen kommen. Denn es gibt ja eine neue französische Studie des Agrarinstitutes INRA, das einfach nochmal sagt, dass Stoffe wie Clothianidin, Thiamethoxam, Imidacloprid, ich muss es hier jetzt etwas langsamer aussprechen, die Bienen verwirren und die Hummeln dezimieren. Sie sollen das Orientierungssystem der Bienen schädigen und damit eben auch eine Ursache sein für das Bienensterben.
Ja, die Studien kenne ich. Wir haben das auch rausgefunden in einer Publikation Anfang 2012. Tatsächlich ist es folgendermaßen, die Insektizide, gerade die modernen Insektizide, sind solche, die im Wesentlichen auf das Nervensystem wirken. Mhm. Und nun sollen Insektizide das Nervensystem der Zielorganismen schädigen und möglichst unschädlich sein für uns, für Säugetiere. Auf der anderen Seite sollen sie Schadinsekten abhalten und sie sollen Bienen unschädlich sein. Und in diesem Spagat bewegt sich das. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, diese Insektizide ziel zu untersuchen auf ihre Wirkung auf die Honigbiene, dann muss man zwei Dinge unterscheiden. Zum einen eine akute Giftigkeit. Das bedeutet, wenn sie mit dieser Substanz in Kontakt kommen, dann fallen sie sofort tot um. Mhm. Und subletale Effekte. Also das sind solche Effekte, die zwar da sind, die aber den einzelnen Organismus nicht abtöten. Und
die aber eben auch dazu führen, dass die Biene eben nicht mehr den Weg nach Hause in ihren Stock findet.
Nein, dass sie den schlechter findet.
Oder schlechter findet.
Ja, also es ist nicht so, dass die, wenn sie mit der Substanz in Kontakt kommen, den Weg nicht mehr finden.
Mhm.
Sondern es ist eine gewisse Beeinträchtigung im Langstreckenbereich, also in dem Bereich so 1 Kilometer und weiter, bei relativ hoher Konzentration von Insektizid. Und das ist an und für sich auch nicht erstaunlich, denn da es ein Insektizid ist, wirkt es auf Insekten und in höherer Dosis selbstverständlich auf die Biene und in noch höherer Dosis selbstverständlich auch auf den Menschen.
Mhm.
Und so muss man das sehen als einen Kompromiss der landwirtschaftlichen Produzenten, des Konsumenten, beziehungsweise wie viel Pflanzenschutzmittel wollen wir auf unseren Feldern haben, wie viel wollen wir reduzieren und welchen Preis ist der Konsument willens dafür zu zahlen.
Also ich merke schon, es ist ein Spagat und Sie sind ja auch diplomatisch in Ihrer Antwort, aber trotzdem denke ich doch, dass es Sie eben auch erstaunt, wenn das dritte Jahr in Folge ein Insektizid mit einer Sonderzulassung für die Bekämpfung eben dieses Maisschädlings vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit dann zugelassen wird, was eben auch eine Folge haben kann für die Gesundheit der Bienen.
Ja, in höheren Konzentrationen hat im Prinzip alles eine negative Wirkung. Wir haben Experimente dazu gemacht und wir machen auch diese Experimente noch. Was wir machen, sind zweierlei. Wir verfüttern diese Substanzen akut. Das heißt, einzelne Bienen werden gefüttert, ganz ähnlich wie in dieser französischen Studie und untersuchen das Lernverhalten der Bienen. Sowohl in der französischen Studie als auch bei uns beginnen die Effekte sichtbar zu werden in Konzentrationen, in denen die Biene üblicherweise nicht mit den Substanzen in Kontakt gerät. Aber man kann noch eine andere Sache machen. Wir schauen nach, wenn also die Bienen langfristig mit der Substanz in Kontakt geraten, also mit geringeren Konzentrationen, aber dafür über mehrere Monate. Was geschieht denn dann mit den Bienen? Und da sehen wir eben ganz wenig bis fast keine Auswirkungen.
Jetzt sprechen ja viele vom Bienensterben. Mein Eindruck ist, Sie sehen das gar nicht so massiv.
Doch, also es ist schon ein massiver Verlust von Bienenvölkern, der nicht akzeptabel ist. Also 30% der Bienenvölker bedeutet 300.000 Bienenvölker allein in Deutschland pro Jahr. Das ist natürlich inakzeptabel.
Was heißt das denn für den Menschen, wenn diese Völker sterben?
Das bedeutet für den Imker zunächst einmal einen hohen Verlust. Das ist das eine. Das bedeutet für die Landwirtschaft möglicherweise Probleme in der Bestäubung.
Mhm.
Und das bedeutet für den Verbraucher möglicherweise höhere Preise. Und dachten, schließlich und endlich bringt es auch möglicherweise das ökologische Gleichgewicht in einigen Regionen durcheinander.
Professor Dr. Bernd Grünewald, Sie sind Leiter des Institutes für Bienenkunde in Oberursel und ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Schäfer.
Schönen Sonntag noch.
Ja, danke.
Keine Branche ist so wie die Landwirtschaft auf ein funktionierendes Ökosystem angewiesen. Ohne die kleinen Bestäuber würde auch unsere Lebensmittelvielfalt massiv eingeschränkt werden. Nun sagen die Imker, es gibt gewisse Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, die für das Bienensterben mitverantwortlich sein sollen. Neben anderen Gründen auch wie das Ausweiten von Siedlungs- und Gewerbegebieten. Friedhelm Schneider ist der Präsident vom Hessischen Bauernverband. Guten Morgen, Herr Schneider.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Gab es bei Ihnen Honig heute Morgen aufs Frühstück, das Brötchen?
Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich werde jetzt ein kurzes Mittagessen zu mir nehmen.
Okay, Sie haben es gleich übersprungen. Aber wir haben ja heute das Thema rund um die Bienen und die Vielfalt der Bienen bei uns in der ersten Stunde. Können Sie denn nachvollziehen, dass die Imker sauer sind über den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft?
Das kann ich nicht, weil ich weiß, dass das Verhältnis zwischen der Landwirtschaft und den Imkern ein sehr gutes ist und dass wir uns absprechen. Wir hatten vor einigen Jahren einmal das Problem mit Inkrustierungsmitteln bei Maissaatgut, aber nur in einer Region, in der Region Freiburg. Das wurde geregelt, indem das Mittel verboten wurde und ansonsten halten wir uns an die vom Pflanzenschutzamt quasi vorgegebenen Maßnahmen. Und wir haben ja jetzt nochmal, insbesondere bei Pflanzenschutzmaßnahmen in Bezug auf Raps, neue Regelungen gefunden, die dann auch eingehalten werden, wo die Bienen geschützt werden sollen.
Aber es gibt ja eine rote Liste vom Bundesamt für Naturschutz, die aktuellste ist vor 2 Wochen veröffentlicht worden. Auf der steht jetzt eben dieses wirbellose Tier, die Biene. Und die Hälfte aller Bienenarten sind vom Aussterben bedroht. Liegt es denn oder kann nicht eine der Ursachen sein, dass die moderne, immer intensivere Landwirtschaft reine grüne Wiesen hat und immer weniger bunte, ich sage das jetzt mal so ein bisschen romantisch, Blumenwiesen?
Ja, wir machen ja auch im Bereich von Naturschutzmaßnahmen mit. Wir haben Landschaftspflegeprogramme, wir haben sogenannte Extensivierungsmaßnahmen, Und die intensive Landwirtschaft bietet ja eigentlich erst die Möglichkeit, dass man auch gewisse Gebiete extensiv bewirtschaften kann, weil wir auf den anderen Flächen mehr für Nahrungsmittel erzeugen können. Und ich denke, das muss auch dabei beachtet werden. Und wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass die Bienen aussterben und dass wir weniger Bienen haben, weil wir einfach auf die Befruchtung durch Bienen angewiesen sind.
Aber es gibt ein Pestizid, das nach einer neuen Studie eben auch immer wieder in unseren europäischen Ländern eingesetzt wird. In einigen, in Italien, Frankreich und Norwegen, ist das längst verboten. Wie ist das denn bei uns? Das Insektizid Glutianidin.
Wenn das so ist, dann denke ich, wird das über eine europäische Verordnung geregelt. Wir haben immer gesagt, wir wollen Wettbewerbsgleichheit und weder Wettbewerbsvorteile noch Wettbewerbsnachteile. Und wenn Schäden entstehen, und da ist ja die ehemals biologische Bundesanstalt zuständig, beziehungsweise das Bundesamt, welche die Pflanzenschutzmittel prüft, und dann muss das gesagt werden. Und dann brauchen wir entweder alternative Mittel oder sie müssen so verändert werden, dass kein Schaden dadurch entsteht.
Machen Sie sich denn Sorgen um die Biene, Herr Schneider?
Ich mache mir eigentlich keine Sorgen um die Biene, weil ich weiß, dass wir in unserer Gegend sehr viel Imker haben, die auch sehr zufrieden mit der Landwirtschaft eng zusammenarbeiten. Und wir müssen natürlich auch daran denken, dass wir keine exotischen Bienen haben, sondern dass wir im Endeffekt auch hier Bienen züchten, die widerstandsfähig sind und die insbesondere auch widerstandsfähig sind gegen die Varroa-Milbe. Ich denke, das Problem ist größer als das Problem mit Pflanzenschutzmitteln.
Das Thema der Varroa-Milbe haben wir auch schon in der Sendung hier heute besprochen. Ich weiß, Sie sind jetzt mit dem Wagen unterwegs. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Fahrt und herzlichen Dank für das Gespräch. Friedhelm Schneider, Präsident des Hessischen Bauernverbandes. Mein nächster Gesprächspartner heißt Tilman Hirsch. Er arbeitet eigentlich als Finanzberater und ist aber vor 25 Jahren auf die Biene gekommen. Seitdem ist ein Leben ohne diese kleinen Brummer für ihn nicht mehr möglich. Außerdem engagiert er sich, das ist ganz spannend, in Schulen und Kindergärten für die Integration der Bienen im Schulunterricht. Guten Morgen, Herr Hirsch.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wie kommt man denn vom Finanzberater eigentlich auf die Biene?
Ja, das ist eine längere Geschichte eigentlich, aber mal ganz kurz. Ich komme aus dem Odenwald und in unserer Nachbarschaft war ein Imker, der hatte mir das öfter gezeigt und irgendwann ein Bienenvolk geschenkt. Und ich fand das so faszinierend, wie aus so kleinen Tieren so viel Honig entstehen kann und was die im Grunde leisten. Und aus dem Bienenvolk sind dann 2, 3 und 10 und irgendwann halt mehr Bienenvölker geworden.
Bienen und Hummeln sind die wichtigsten Bestäuber für Getreide und Obst. Doch die Insektenpopulation schrumpft. Das ist ja unser Thema auch heute Morgen, das Bienensterben. Sie sagen, das Bienensterben beginnt nicht erst mit Pestiziden oder Parasiten, sondern wo?
Naja gut, ich glaube eher, das ist ein Imkersterben als ein Bienensterben, weil die Bienenhaltung an sich ist ziemlich kompliziert, würde ich jetzt mal sagen. Das sind zwar Wildtiere, aber man braucht halt sehr viel Equipment, eine Honigschleuder und die ganzen Anschaffungen. Das ist nicht einfach in einer Großstadtwohnung zu machen.
Wie ist denn das Durchschnittsalter der Imker in unserem Land momentan?
Ja, das wird eher bei 60 aufwärts sein.
Sie klingen jetzt etwas jünger. Ja. Wie alt sind Sie denn? Darf ich das fragen?
Ich bin 40.
Sie sagen ja auch, der Tod der Biene ist der Baumarkt. Warum das denn?
Ja gut, wenn man jetzt seinen Garten bestückt, da sollte man schon drauf achten, was man pflanzt. Also jetzt nicht unbedingt was schön Blühendes, sondern auch etwas, was für die Bienen und für die Schmetterlinge allgemein gut ist. Also ein Forsythienstrauch blüht zwar schön, aber da gehen keine Tiere dran. Und genauso diese Thuja-Hecken, das sieht zwar schön aus, aber also es ist jetzt auch nicht alles, was aus dem Ausland
Also das
kommt,
ist tot, schlecht. Das ist tot für die Biene, weil dort natürlich keine Blüten sind und sie keine Pollen entsprechend bestäuben können.
Genau, also die Bienen, die finden nichts. Und gerade jetzt im Sommer, wenn die Obstblüte vorbei ist und der Raps auch verblüht ist, brauchen die Bienen auch noch was. Und dieser Druck, der zurzeit herrscht, es ist zwar schönes Wetter, aber es blüht nichts mehr, der ist schon enorm. Ja? Und man kann zum Beispiel auch Lavendel pflanzen. Lavendel ist als jetzt auch keine einheimische Pflanze. Also es ist nicht alles schlecht, was aus dem Ausland kommt.
Aber es muss eben der Biene nutzen und nicht nur ein Blattwerk haben, sondern eben auch noch eine Blüte. Das heißt, um das massive Bienensterben zu kompensieren, brauchen wir zum einen mehr Imker, die sich auch um die Bienenvölker kümmern, aber eben auch entsprechende Pflanzen. Was kann ich denn jetzt zu Hause tun für die Bienen?
Also man kann zum Beispiel auch für sich selbst was tun, dass man einen schönen grünen Balkon hat, dass man dort ein paar Pflanzen wachsen lässt. Es gibt ja diese Bienenmischungen im Laden zu kaufen, die man dann auch pflanzen kann. Auch sowas ist möglich.
Nun ist die Biene das drittwichtigste Nutztier. Und Sie haben gerade gesagt, dass das Durchschnittsalter der Imker in unserem Land so um die 70 vielleicht liegt. Nun kann man sich aber auch nicht vorstellen, dass Kinder und Kleinkinder in Kontakt kommen mit Bienen. Sie machen aber so etwas. Sie gehen in die Schulen und versuchen, das Interesse der Schüler für die Biene zu wecken. Was sind denn so die neugierigsten Fragen der Schüler?
Ja, die Fragen sind im Grunde vielfältig, wie die Tiere es schaffen, so ein Glas Honig voll zu bekommen, wieso sie im Grunde nicht stechen. Also wir haben Bienenvölker in Kindergärten stehen und die haben dort noch nicht gestochen. Und das fasziniert die Kinder auch, weil die immer gesagt kriegen, oh, Bienen und Wespe, die stechen. Aber im Grunde sind die ziemlich harmlos. Mhm. Die können ja einen Menschen nicht von einem Baum unterscheiden. Und die fliegen ja jetzt nicht auch wild auf den Baum drauf und stechen da los. Ja. Nur in der Bedrohung, da kann eben mal was passieren. Aber man kann zum Beispiel auch für Wildbienen etwas tun. Es gibt hier diese Wildbienenhotels oder diese Insektenhotels, einen Baumstamm mit ein paar Löchern oder Schilf zusammenbinden und das irgendwo an eine sonnige Stelle hängen und den Tieren einfach mal zuschauen.
Welche Erfahrung machen Sie denn mit den kleinen Nachwuchsimkern? Gibt es dann Hoffnung?
Hoffnung auf jeden Fall. Also das Interesse geht auch wieder zurück zu Abhofverkauf allgemein bei Bauern oder dass die Leute auch auf dem Markt wieder einkaufen gehen oder auch in den Großmärkten wird ja das Regionalprinzip wieder angeboten. Also die Hoffnung, die ist immer da.
Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat und sagt, ach, ich hätte Lust, etwas für die Biene, für die Wildbiene zu tun, an wen kann er sich denn dann wenden?
Also es gibt im Internet ein paar Seiten, wenn man mal eingibt, Biene und Schule, da findet man etwas oder auch der Deutsche Imkerbund bietet da Hilfe. Das wäre die erste Anlaufstelle, die mir jetzt einfällt.
Und für alle, die heute am Sonntagnachmittag einen Obstkuchen essen und dann nach einer Biene schlagen wollen, die sich auf dem Kuchen niedersetzt, warum soll man das nicht tun? Ein Argument noch, Herr Hirsch.
Weil es keine Bienen sein werden, es werden nur Wespen sein, weil Wespen sind Räuber, Bienen gehen nur an Blüten.
Okay. Ja. Und besuchen Sie Ihr Volk heute noch am Sonntag?
Ich glaube, ich muss nochmal nachschauen. Ja, ist ja auch so eine Art Sucht. Ja.
Merkt. Erkennt die Biene Sie als Herr Hirsch? Also weiß der, jetzt kommt mein Herrchen? Oder wäre das egal, wenn ich mich auch um die Bienen kümmern würde?
Also ich glaube nicht, dass sie den Menschen erkennen. Das sind Wildtiere, einfach nur Wildtiere und die haben da keine Bezugsperson.
Okay, ganz tolle Arbeit, die Sie dort leisten, neben Ihrem Beruf als Finanzberater. Und wie gesagt, wenn man Lust hat, mal ein bisschen auf die Seiten gehen, Schule und Biene. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tag, Tillmann Hirsch.
Dankeschön.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.